Trends sind wie Wellen. Sie kommen, sie gehen, sie reißen dich mit. Manchmal kannst du sie reiten. Und manchmal stehst du einfach da und fragst dich, muss ich da mit? Gerade in der Designwelt fühlt sich das oft an wie ein Dauerupdate. Neue Farben, neue Formen, neue Schnitte. Es geht um den Druck, immer neu, immer anders, immer schneller zu sein. Und was das für Designerinnen und Designer bedeutet, die Menschen, die hinter den Dingen stecken, die wir jeden Tag benutzen, tragen oder einfach nur schön finden. Muss man also alle Trends mitmachen? Oder kann man auch mal bewusst sagen, stopp, das mache ich nicht?
Eine Möbelbranche muss gewissen Trends folgen, damit sie ihre Möbel verkaufen. Ja. Es gibt aber natürlich auch die Ausnahmen, dass man durch sein Kreativ auch einfach so einen starken Pol schafft, der eben nicht zu den Trends zuzuordnen ist. Und da muss man einfach sich überlegen, wie man arbeiten möchte. Ne? Ob man authentisch arbeitet, eben eine eigene Linie verfolgt, eine eigene Aussage. Das kann ja auch der Fall sein. Dadurch kann man sich den Trends, es geht auch gar nicht darum, sich den Trends zu widersetzen, ne? Sondern glaube ich einfach eher so wiedererkennbar treu zu sein, natürlich auch mit stetigen Veränderungen. Das kann für eine gewisse Qualität sorgen und natürlich auch für eine andere Wahrnehmung am Markt.
Markus Bischoff ist mehrfach ausgezeichneter Produktdesigner. Er ist gelernter Tischler und führt sein eigenes Designbüro.
Ich glaube, das Wichtigste und was mir auch am schwersten gefallen ist, zu lernen, ich weiß auch nicht, ob ich es jetzt schon sehr, sehr gut beherrsche, ist, sich seine Projekte auszusuchen. Und das heißt auch, zu Projekten Nein zu sagen, wo man kein gutes Gefühl hat. Man hat nur eine begrenzte Zeit, um an Projekten zu arbeiten. Und man muss schon auch gucken, dass man Projekte annimmt, die einen weiterbringen und die auch zu einem passen.
So Olaf Thiele, Professor für virtuelles Produktdesign an der TH Nürnberg. Er hat lange Jahre selbstständig und freiberuflich als Produktentwickler gearbeitet. Laut ihm kann es je nach Branche unterschiedliche Anforderungen geben. Ständig neue Trends, immer kürzere Zyklen und damit permanenter Druck. Ein Produktzyklus dauert oft nur noch ein paar Wochen. Im Fast-Fashion-Kontext bis zu 24 Kollektionen pro Jahr. Alles darüber wird Ultra-Fast-Fashion genannt. Briefing, Production, Launch, Next. Und das immer wieder. Ein System, das Tempo fordert.
Stresssituationen, wenn Kunden Produkte schnell haben wollen. Das ist neulich passiert. Eine Kundin hat ein Produkt bestellt fürs nächste Wochenende und da musste ich mit der Kundin einfach sprechen, dass das nicht geht, dass das Leder halt und die Produktion Zeit braucht. Die hat dann ein Produkt genommen, was ich nicht für sie gefertigt habe, sondern was ich noch vorrätig hatte. Das war eine Tasche, die hatte einen kleinen Mängel und sie hat die Tasche trotzdem genommen und ist sehr zufrieden und hat sich anschließend noch das passende Portemonnaie dafür bestellt.
Erzählt Susanne Lahr. Sie ist ausgebildete Kunsthistorikerin und hat einen eigenen Online-Shop namens Räuber und Gendarm. Sie fertigt Taschen, Hundehalsbänder und vieles mehr. Was passiert, wenn die Welt schneller wird? Wenn alles sich beschleunigt und wir hektischer leben? Was macht das dann mit kreativen Prozessen? Markus Bischoff setzt die Faktoren ins Verhältnis.
Also schnell und Qualität in Abhängigkeit alleine zu bringen, fällt mir da ein bisschen schwer, weil ich kann etwas schnell haben und von hoher Qualität, wenn ich den Preis dafür bezahle. Ja, also das geht grundsätzlich, geht es schon. Ja. Aber du musst den Faktor 3 da einfach mit einbeziehen und das ist dann halt der Preis oder das ist die Ressource. Also irgendwas zahlt immer.
Professor Thiele sieht den Druck eher als Ansporn.
Ich würde fast sagen, es ist die maßgebende Größe in der Produktentwicklung. Also alles misst sich an der Geschwindigkeit, wie etwas entsteht. Das ist sehr herausfordernd. Vielleicht ist es auch ein bisschen heilsam. Viele Studierende werden das aus dem Studium kennen, dass es auch ganz gut ist, eine Deadline zu haben. Eine Deadline echt Wunder bewirken kann, wenn sie dann da ist. Gehört irgendwie zur Produktivität dazu und auch zur Kreativität dazu, glaube ich, mit einem gewissen Zeitdruck umzugehen. Die Industrie steht unter einem sehr hohen Zeitdruck. Man hat enorme Wettbewerbsvorteile, wenn man der Erste ist am Markt, wenn das neue Produkt so schnell wie möglich rauskommt. Und dieser Zeitdruck bestimmt wirklich eigentlich fast alles, gibt den Takt dann. Im Großen, im Globalen, aber auch im Alltäglichen mit Abgaben und Absprachen und Zeitplänen.
Erman Eickhurt sieht das ähnlich. Er arbeitete weltweit als Creative Director, unter anderem für Adidas, Puma, Converse und Gore. Während seiner Zeit in Japan reagierte er bei Adidas auf Mikrotrends, schnell und präzise.
Wir haben so halt quasi jeden Mikrotrend abgegraben. Und denen haben wir angeboten, dass wir mit der stärkeren Marke Adidas mit so einem kleinen Toolkit von Brief bis in den Laden in 3,5 Monaten arbeiten konnten. Und das haben wir auch hingekriegt. Und für mich ist das immer eher ein Anreiz. Jede Restriktion ist Balsam für die ansonsten große Beliebigkeit im Design. Also man kann ja alles machen und alles ist irgendwie geil oder man kann für alles irgendeinen Grund finden. Aber wenn man eine Vorgabe bekommt, dann spornt mich das nur weiter an, innerhalb dieser Vorgaben das Größtmögliche herauszuholen.
2013 wendete er sich von der Fast Fashion zur Slow Fashion und gründete seine eigene Sneakermarke. Heute leitet er eine kleine Schuhmanufaktur in Nürnberg. Dort entstehen maßgefertigte Einzelstücke, kleinere Serien und Schuhe für seine eigene Marke. Slow Fashion, woher kommt das überhaupt? Ihre Wurzeln liegen in Italien, genauer im Slow Food Movement. Hier setzte man sich in den 80er Jahren für bessere Küche ein. Für Traditionen, für langsamen, aber eben auch nachhaltigen und regionalen Genuss. Für mehr Bewusstsein beim Essen. Kate Fletcher, mittlerweile Professorin für Nachhaltigkeit, Design und Mode, fand die Idee inspirierend. 2007 übertrug sie sie auf Mode und prägte den Begriff Slow Fashion. In einem Artikel beschreibt sie Slow Fashion als eine nachhaltige Vision für Mode, mit anderen Werten und Zielen. Ihre Idee: Die Entschleunigung in der Modewelt. Keine Massenproduktion mehr, keine Wegwerfware. Stattdessen lieber Kleidung, die zeitlos, langlebig und fair produziert ist. Diese Bewegung lässt sich ebenso auf die Möbelproduktion übertragen. Auch Bischof wählt sein Material mit Bedacht.
In der Arts and Crafts Bewegung gibt es so einen Begriff der Materialgerechtigkeit, dass du, wenn du etwas planst, das Material so auslegst in der Materialität selbst, aber auch in seiner Dimension, dass es den längst möglichen Nutzen erfüllt in Funktion und Ästhetik. Und ich finde, das ist ein sehr schöner Anspruch eigentlich, dass man sagt, grundsätzlich, es darf was nicht kaputt gehen. Und wenn es kaputt geht, repariert man das. Also das ist so die ehrlichste Aussage in einem Produkt überhaupt. Und deswegen so planen wir es, dass man eine Revision, einen Service machen kann, dass es Ersatzteile gibt und nicht nur Ersatzbaugruppen. Also da kann man ja auch ganz viel mit einplanen.
Susanne Lahr verwendet jedes Überbleibsel. Jeden Lederrest tippt sie auf.
Ich habe dann eine große Sammelkiste, werfe dann die Verschnitte rein und überlege, was ich draus machen kann. Letztes Jahr habe ich dann Weihnachtsbaumschmuck draus gemacht, der ziemlich gut weggegangen ist bei dem Handwerkermarkt.
Sie geht verantwortlich mit Leder um und hat sich auch moralisch damit auseinandergesetzt.
Ich habe recherchiert ganz viel, wo ich auch mein Leder herbeziehen möchte. Ich hatte diese Maßgaben. Es soll natürlich gegerbt sein, also mit natürlichen Gerbstoffen. Und es soll möglichst regional sein.
Worauf achte ich jetzt, wenn ich selber die Möglichkeit habe, Produkte zu planen, die Materialität zu bestimmen, war meine größte Zielvorgabe, dass einfach von den Materialien sollte nichts jahrzehntelang auf einer Mülldeponie vor sich hingammeln oder beziehungsweise ein Problem bleiben, sondern Kompostierbarkeit war mir sehr wichtig. Und ja, möglichst auch aus nachwachsenden Rohstoffen zu schöpfen. Und bin dann sehr schnell auf die Kombination Naturkautschuk und vegetabil gegerbtes Leder gekommen. Hat wahnsinnig viele Vorteile für den Tragekomfort, als auch dann eben, dass kein Plastikschrott zurückbleibt und das alles auch ohne großes Zutun irgendwann in der Erde kompostieren würde.
Wenn man sagt, ja doch, das ist ein sinnhaftes Produkt, da habe ich Lust dran zu arbeiten und ich glaube, es ist sinnvoll, dass dieses Produkt existiert, dann kann man oder sollte man im nächsten Schritt natürlich überlegen, wie kann ich es so ressourcenschonend wie möglich designen. Und da gibt es auch verschiedene Ansätze. Natürlich einmal, dass die Herstellung so wenig Ressourcen wie möglich verbraucht. Nachhaltigkeit heißt auch, dass es sozialverträglich zum Beispiel gefertigt wird. Das ist gerade in der Fertigung fast noch das größere Thema. Wo wird es gefertigt und unter welchen Bedingungen? Und der nächste Schritt ist natürlich, wie lang hält mein Produkt? Und das ist auch eine ästhetische Frage. Wie lang bleibt mein Produkt aktuell? Der letzte Aspekt ist halt der Reparatur und der Recyclingfähigkeit. Also was passiert eigentlich mit dem Produkt, wenn es kaputt ist oder auch ästhetisch überholt ist? Wie kann ich ein Produkt gestalten, dass es möglichst lange auch noch gefällt und möglichst lange auch noch funktioniert?
Wer kann sich das überhaupt leisten? Handgemachte Mode, fair produzierte Möbel, Unikate statt Massenware? Das klingt ja erstmal toll. Das Problem? Nachhaltigkeit hat einen Preis. Und den können oder wollen nicht alle zahlen.
Ich glaube, das ist einem gar nicht so richtig klar, was alles in einem Produkt stecken kann, wenn es handgemacht ist. Die Preisfindung war tatsächlich eine schwierige Sache. Das hat mich sehr viel Gehirnschmalz gekostet. Einen guten Preis, der meine Arbeit und mein Design widerspiegelt, aber trotzdem noch bezahlbar ist, zu finden. Für jedes Produkt ist es aufs Neue eine Herausforderung für mich, einen Preis dran zu hängen. Weil ich meine, die Arbeitszeit ist, glaube ich, verschwindend gering beziffert in dem Preis. Also es ist eine große Herausforderung, glaube ich, nur bezahlbar bleibt, wenn man bei seiner eigenen Arbeitszeit Abstriche macht.
Wie also kann man Menschen davon überzeugen, dass nachhaltige Produkte eine bessere Investition sind, auch wenn ihre Preise erstmal höher sind? Vielleicht, indem man ihre Geschichten erzählt, indem man zeigt, wie viel Arbeit, Liebe und Ideen darin stecken.
Also ja, ich will lokal produzieren, ich schaue, dass ich meine Lieferketten so kurz wie möglich gestalte und ich verkaufe momentan auch sehr, sehr lokal und ermöglicht mir, dass ich jedem Kunden erzählen kann, was geil ist an dem Schuh, weil wir rufen immer noch einen hohen Preis auf, der meistens nach einer Story oder nach irgendeiner schlüssigen Story verlangt. Und wenn die Kunden dann mal in meinen Schuh reinschlüpfen, dann erschließt sich nicht nur die Story den Kunden, sondern dieser Tragekomfort ist auch etwas, was sich unmittelbar für die Leute erschließt. Und somit bin ich wieder bei einer, neben den Materialien, bei einer gewissen nachhaltigen Ehrlichkeit. Der Kunde fühlt sich nie betrogen. Die meisten Kunden, die sich einen Schuh von mir kaufen, kaufen sich auch einen zweiten oder einen dritten.
Eine Kundin hat gesagt, für eine Tasche hätte sie gern noch eine zusätzliche Innentasche, in der sie was verstauen könnte. Das Produkt hat jetzt eine zusätzliche Innentasche. Also dieses Feedback ist sehr wertvoll und wird auch geprüft, ob das umsetzbar ist und dann umgesetzt.
Der Preis begründet sich also nicht nur durch hochwertige Materialien, sondern auch durch persönlichen Kontakt, durch Anpassungen und Reparaturen und letztlich durch Langlebigkeit.
Als Gegenleistung bekommt man eine Qualität, die man eigentlich nicht mehr so gewohnt ist, beziehungsweise nach der man auch eigentlich gar nicht mehr sucht. Und wenn man sie dann mal findet, hat man eine große Hemmschwelle, auch wirklich den Preis dafür zu bezahlen. Insofern würde es mir natürlich sehr helfen, wenn die Wertschätzung für die Art Qualität doch wieder Einzug halten würde in unser Konsumverhalten.
Vielleicht ist am Ende der größte Trend, den wir brauchen, langsamer zu werden, länger zu tragen, zu nutzen, zu behalten, weniger, dafür besser.
Für mich hat sich, glaube ich, das Thema einfach ein bisschen mehr geöffnet. Das ist, glaube ich, so ein Einstieg in eine ganz interessante Fragestellung, wie man mit existierenden Objekten umgeht.
Tempo und Trends erzeugen Druck, aber der allein muss für Designerinnen und Designer nicht ausschlaggebend sein. Schließlich gibt es immer wieder Wege, sich dazu zu positionieren. Manche halten inne, manche ignorieren Trends, manche setzen einfach eigene. Manche fragen sich, ob das Tempo der richtige Maßstab ist. Schnell, schneller, stopp! Ein Audio-Feature von Linus Göpfert, Lukas Meyer, Leonie Schlemper und Eva Zimmermann. Gesprochen von Thomas Prüfer.